Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Oktober 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Die berühmte Schutzklausel, die die Schweiz gerne hätte in ihrem Abkommen, in dem neuen Abkommen, das man mit der EU schliessen will, sieht es nicht so gut aus. Dominik, was sind da die neuesten Einzelheiten?
Ja, der Blick und kurz darauf haben auch SRF haben gemeldet, dass die Ursula von der Leyen gemäss einem Papier, das man hätte einsehen können, von der Schweizer Seite aber, dass die Ursula von der Leyen der Viola Amherd am Dienstag bei einem Treffen in Genf, das war ein Jubiläum vom CERN, gesagt hat, ja, also das ging also zu weit. Die zusätzliche Schutzklausel bei der Personenfreizügigkeit oder eben eine unilaterale Schutzklausel. Weil es gibt ja schon eine im Freizügigkeitsabkommen, im Artikel 14.2. Aber das ist einfach das ist reine Papiertiger. Man hat das noch nie angewendet, weil man immer die EU muss brauchen. Und der Bundesrat will mindestens die Schutzklausel gemäss seinem eigenen Mandat konkretisieren. Und es haben dann viele Leute in der Schweiz das Gefühl gehabt, ja, das heisst, dass man dann auch selber die kann anwenden, also unilateral, dass die Schweiz kann sagen, so, jetzt tun wir das machen. Und mindestens dem hat Ursula von der Leyen eine Absage erteilt. Ich glaube auch, so ein Automatismus, wenn gewisse statistische Zahlen, also wenn wirklich, weißt, Zuwanderung wirklich zu hoch ist, dass man dann wirklich das kann machen, die kontrollieren von der Zuwanderung, auch das hat man abgelehnt.
Genau, und jetzt mal erstens müssen wir uns natürlich wieder mal auf die Schulter klopfen. Wir haben ja das schon lange vorausgesehen, dass das die EU wahrscheinlich nicht wird zugestehen, dass das klar war. Nicht einmal die Engländer haben so etwas Ähnliches bekommen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, oh, die arme Schweiz ist halt so klein und wir müssen halt nachgehen. Nein, es ist natürlich gar nicht so, wir müssen nicht nachgehen, aber es ist einfach von Anfang an klar gewesen, eigentlich ein Pipe Dream. Interessant wird es jetzt aber schon sein, wie der Bundesrat und auch gewisse Parteipräsidenten reagieren. Weil letztlich, eben, du hast gesagt, der Bundesrat hat das eigentlich im Mandat, dass man das erreichen will. Zweitens hat Gerhard Pfister von der Mitte, aber auch der Thierry Burkhardt von der FDP eigentlich in Interviews auch ziemlich klar gemacht, dass die Schutzklausel nötig ist. Die Ausgestaltung, über das ist noch eine gewisse Offenheit geherrscht. Aber letztlich ist völlig klar, das ist eine Niederlage für die Schweiz. In den Verhandlungen hat sie etwas sehr Wichtiges, vielleicht überhaupt das Zentrale nicht erreicht. Dominik, was hat das für Folgen?
Ja, es gibt schon Absetzbewegungen. Also es haben schon Leute, wichtige Leute gesagt, ja, dann ist es sowieso tot, oder? Und die zwei Parteipräsidenten, die du ansprichst, die haben es ein bisschen vorausgesehen, weil beide fordern eigentlich, dass die Schweiz eine Schutzklausel bei sich beschließt. Also, dass man faktisch wie die Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative wiederholt. Sie sind beide nicht unbedingt davon ausgegangen, dass das überhaupt möglich ist. Aber es ist klar, mit diesen Verträgen sieht das natürlich schwieriger aus. Das Problem, das ich sehe, aber wir haben es vorausgesehen, oder die Schweiz hätte das gar nicht können fordern, weil sie ja keine Gegenleistung hätte können geben. Sie hat die grösste Krott eigentlich schon geschluckt, nämlich den Streitbeilegungsmechanismus mit dem Gerichtshof von der Europäischen Union. An wichtiger Stelle, das ist ja der grosse Fehler, oder? Wenn du gehst verhandeln, tust du doch nicht das, was du weißt, dass du es möglicherweise dann irgendwann musst hergeben musst, gerade schon am Anfang auf den Tisch legen, ohne dass du etwas überkommst. Und das hat die Schweiz gemacht. Und darum kann sie jetzt gar nicht grosse Forderungen stellen. Sie kann vielleicht irgendetwas rausholen. Ich gehe davon aus, am Schluss wird man im Package in den Vertrag, wird man so eine kosmetische Verschönerung von der bestehenden Schutzklausel haben, aber nicht mehr. Und dann ist die Frage, ob da die unilateralen Sachen in der Schweiz rein, ob die überhaupt etwas bringen für diese Abstimmung über den Rahmenvertrag. Das bezweifle ich sehr. Die Verträge sind deswegen nicht besser.
Genau, und auf eine Art macht man ein bisschen das Gleiche wieder wie vor dem EWR. Oder? Vor dem EWR hat ja sowohl Bundesrat als der Chefunterhändler damals, das war Franz Blankart, immer betont, für uns kommt das nochmal in Frage mit einem Vetorecht. Dass immer was im EWR dann nachher beschlossen wird, brauchen wir ein Veto. Und dann hat man das nicht durchgebracht. Und konsequenterweise hätte man dann müssen sagen, abbrechen, wir können da nicht mitmachen. Aber man hat es eben dann nicht gemacht, sondern gesagt, gut, wir schlucken jetzt nochmal einmal. Und Entschuldigung, das ist auch ein Grund gewesen, warum das natürlich gescheitert ist. Weil das Volk ist nicht so blöd. Das Volk beobachtet das, das Volk sieht, aha, die haben sich nicht durchgesetzt, aha. Die wollen jetzt, dass wir etwas schlucken, was sie selber nicht gut finden. Und das funktioniert nicht. Und meiner Meinung nach wird jetzt wieder genau das Gleiche passieren. Auch die zwei Parteipräsidenten haben ja eigentlich mit diesen Interviews schon mal klargestellt, das ist ein Problem, das man muss lösen. Und wenn es halt keine Lösung gibt, dann wird das Volk sagen, ja gut, aber ich habe immer gesagt, wir brauchen die Lösung. Ich habe ja Fischer, du hast ja gesagt, sei nicht mehr tragbar. Das hat er sehr deutlich gesagt und der Burkhardt auch. Wie wollen die zwei Parteien nachher glaubwürdig in einer Volksabstimmung sagen, nein, das Abkommen wollen wir gleich. April, alles, was wir gesagt haben zu der Zuwanderung, wir haben uns, glaube ich, geirrt. Also, weißt du, wie es du siehst? Also, gescheiter hätte es gar nichts gesagt.
Ja, oder einfach Klartext geredet. Also, ich meine, es ist wirklich schwierig, so wie du sagst, nachher zu kommen und zu sagen, ja, wir haben dann immer gesagt, dass es eben eine Schutzklausel auf der Schweizer Seite muss sein und dass wir dann einfach das machen. Weil das glaubt ja niemand, dass wir das wirklich machen. Wir haben es schon das letzte Mal ja nicht angerufen. Wir haben nicht einmal gewagt, auf unserer Gesetzesseite irgendwie die Masseneinwanderungsinitiative auch nur ansatzweise umzusetzen. Und wer glaubt denn, dass man dann so einen Vorschlag vom Gary Pfister oder vom Thierry Burkhardt macht? Das glaube ich wirklich nicht. Also darum, ja, es hat jemand auf Twitter geschrieben, ein Sargnagel in diese Verträge, das glaube ich auch. Nochmal Rückenschub für die Kompass-Initiative, das ist klar, wo das kritisch anschaut. Es geht jetzt zwar auf dem Papier nur um Stände mehr, aber natürlich ist das eine Sammlungsbewegung von den Menschen in dem Land, wo die ganze Geschichte kritisch anschauen und das Gefühl haben, wir können auch ohne diese Verträge weiterleben und weiterwirtschaften.
Genau, und am Schluss wird das natürlich wahrscheinlich auch die tödliche Mischung sein. Eine grosse Mehrheit wird Nein sagen wegen der Zuwanderung, weil sie einfach die Zuwanderung zu viel findet. Und dann gibt es dann noch 10%, die wichtig sind. Und die werden nachher das Argument von der Kompass-Initiative vor allem vorstellen. Eben, da geht es um die fremden Richter, da geht es um den Automatismus. Und das wird nachher lange, dass das Abkommen sicher nicht durchkommt. Aber es ist ja so, wir haben ja schon ein paar Mal über das geredet. Im Gegensatz zum EWR, wo die ganze politische und wirtschaftliche und administrative und mediale Elite richtig daran geglaubt hat. Und ich ja seinerzeit auch, ich bin auch für den EWR gewesen. Wir haben alle daran geglaubt, oder? Richtig daran geglaubt. Das ist heute überhaupt nicht der Fall. Es gibt ganz wenig, die wirklich mit Begeisterung von diesen Verträgen reden und wirklich glauben, das ist eine gute Lösung. Und schon nur deswegen ist es eigentlich, muss ich zugeben, also es ist ein Himmelfahrtskommando, wo da der Ignazio Cassis wieder besseres Wissen auf sich genommen hat. Ich glaube, es wird chancenlos sein. Vielleicht noch etwas, was ich auch noch finde, es ist ja fast eine Demütigung, wenn Ursula von der Leyen der Viola am Herd sagt, nein, ihr habt ja schon eine Schutzklausel. Demütigung deswegen, weil es wirklich, ich muss sagen, der Bundesrat ist wirklich selber schuld. Er hat die Schutzklausel noch nie angerufen, obwohl die Situation eindeutig so wäre, dass man das gut hätte können begründen und gut hätte können sagen, hört mal EU, wir haben ein Problem. Und die EU hat viel zu wenig eigentlich gehört, dass wir sagen, das ist ein Problem und dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Und jetzt müssen wir uns noch anhören lassen, ja, ihr habt ja eine Schutzklausel, klingt doch nicht so blöd. Muss ich sagen, ja, da hat sie ein bisschen recht. Unser Bundesrat hat eben wirklich sich nie getraut. Das ist immer, wenn man im Prinzip vor dem Angst, vor dem Tod sich lieber gerade selber umbringt. Das hat ein bisschen der Bundesrat gemacht, was die Schutzklausel betrifft.
Ja, die Frage ist jetzt natürlich, du hast den Ignazio Cassis angesprochen, was der Bundesrat macht, wenn sein Mandat nicht erfüllt wird. Natürlich hat er sein Mandat nicht so konkret geschrieben. Er kann schon sagen, ja, wir haben es probiert und vielleicht kommt man ja eine kosmetische Veränderung, Verbesserung über. Aber das Mandat, eigentlich die Hoffnungen, die er im letzten Frühling geschürt hat, die kann er sicher nicht erfüllen. Und dann ist wirklich die Frage, ob er weiterhin dabei bleibt. Ja, wir tun die Abkommen gleich unterzeichnen, irgendwann so Mitte nächstes Jahr, oder? Also der Terminkalender ist ja jetzt im Dezember paraffieren, dann an den Text schaffen und so weiter. Und dann gäbe es irgendwie im Sommer dann eine Unterzeichnungszeremonie mit der nächstjährigen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, wo ganz Bern weiss, dass sie die Verträge nicht wahnsinnig liebt, oder? Aber das wäre dann, glaube ich, die Höchststrafe, die sie müsste gewärtigen, wenn der Bundesrat nicht wie im Jahr 2021 Notbremse zieht und einfach sagt, ja, und das kann er ja fast nicht mehr, weil es ist wirklich peinlich, oder? Weil damals hat er ja in dem Brief an Brüssel den Elefant im Raum nicht benannt. Es hat einen Antrag gegeben, dass man wirklich Brüssel reine Wein schenkt und sagt, schau, das Problem ist die Streitbeilegung, der Gerichtshof von euch, der da über uns ein Auslegungsmonopol haben sollte und eure Überwachung ist das Problem. Aber das hat der Bundesrat, so ehrlich hat er wieder nicht wollen sein. Und darum ist man wieder gleich weit, oder? Und dann gibt es ein Parlament, gibt es dort eine Mehrheit, ich meine, da zweifle ich im Moment wahnsinnig, wenn nicht die SP komplikiert. Und über das Volk haben wir schon geredet. Also das Ganze wird wahnsinnig, schon fast undenkbar.
Genau, schauen wir weiter, es wird uns weiter verfolgen. Was uns auch verfolgt, ist der 150. Geburtstag von einem der grössten Schweizer, die es je gegeben hat, nämlich dem General Guison, der in schwerer Zeit im Zweiten Weltkrieg die Armee befehligt hat. Dominik, das ist ein exklusiver Anlass vom Nebelspalter. Wo, wenn, wie geht's?
Ja, ich denke wirklich, das ist einer der Höhepunkte von dem Jahr am 15. Oktober 2024, eine knappe Woche vor dem eigentlichen Geburtstag, am 21. Oktober, gibt es den Anlass im Hotel Schweizerhof, Schweizerhof G3 in Luzern. Am 6. Uhr ist die Türöffnung, um 6:30 fängt es an mit einem Referat von dir und dann ein Gespräch von dir mit dem Uli Maurer, Altbundesrat und ehemaliger Vorsteher vom Verteidigungsdepartement. Also ein bisschen über die Frage auch, was der grosse General von unserem Land, der Armee, eigentlich heute noch könnte sagen. Könnt euch anmelden, ich da unten verlinken, dass man sich kann anmelden kann. Es hat noch ein paar Plätze, aber es sind schon sehr viele Leute, die kommen werden. Es gibt einen ganz tollen Abend.
Genau, also machen das so schnell wie möglich, dass ihr noch einen Platz habt. Und wie gesagt, General Guison, immer einen guten Anlass, sich wieder mit der Schweizer Geschichte zu beschäftigen. Das ist wahnsinnig wichtig, das, was man sehr vielen Politikern von uns in Bern auch ein bisschen wünschen, dass sie ab und zu eben, zum Beispiel, wir haben es erwähnt, EWR mal studieren würden, warum ist eigentlich die EWR gescheitert und dann wissen sie auch, was beim Rahmenabkommen machen müssen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ein bisschen ein wüsteres Thema, die Palästina-Demo, die morgen in Basel stattfinden soll. Dominik, was wissen wir da, was man muss betonen?
Ja, es ist verrückt, der Aufruf, der anonym ins Netz gestellt worden ist für die Demo, das lässt einem halt schon zweifeln, was da für Leute am Berg sind. Da wird behauptet, 100 Organisationen rufen zu einer Solidaritätsdemonstration mit Palästina auf. Exakt, ziemlich genau ein Jahr nach dem furchtbaren Terrormorden von der Hamas außerhalb vom Gazastreifen, wo unschuldige Menschen, alte, junge Frauen, Kinder, Babys abgemetzelt worden sind auf brutalste Art und Weise. Dort will man das faktisch abfeiern, wenn man den Aufruf liest. Es ist zum Beispiel dort auch die Rede. Eben, das Problem ist nicht irgendwie die letzten 5 Jahre, sondern ich zitiere, ein 127 Jahre dauerndes Projekt des Siedlerkolonialismus sowie einer 76 Jahre währenden gewaltsamen Besetzung. Das zeigt auch, es geht den Leuten, die sich morgen in Basel versammeln, nicht um irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung oder um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern, sondern es geht um die Vernichtung von Israel, die Vertreibung und die Tötung von Juden in diesem Land oder mindestens die Unterjochung unter eine palästinensische brutale Herrschaft. Und ich muss wirklich sagen, wer morgen dort hingeht, das ist grusig. Ich finde es gut, sie sollen es können demonstrieren. Es hat in Basel eine Diskussion gegeben, ob man das zulassen soll oder nicht. Ich finde, jawohl, sie sollen können demonstrieren. Und man muss es aber ein bisschen medial unter die Lupe nehmen, was für Leute das sind.
Genau, also wer antisemitisch ist, der soll das sein und auch zeigen. Wir sind froh, wenn er das zeigt, dann wissen wir, wie wir ihn einschätzen können. Viel schlimmer sind die, die einfach Antisemiten sind und man weiss es nicht einmal. Und dass da um Antisemitismus geht, das haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert. Es gibt kein Land, wo es die ganze Zeit so kritisch begleitet wird wie Israel. Da stimmt etwas nicht. Das ist mal das eine. Aber vielleicht zwei Sachen noch. Zwei-Staaten-Lösung, die du erwähnt hast, oder? Ich meine, eigentlich haben wir ja die Zwei-Staaten-Lösung schon gehabt. Gaza war ein eigener Staat gewesen. Die haben können machen, was sie wollen. Man hat, die Israelis haben sich abgezogen dort. Sie haben sogar Siedlungen geräumt. Sie haben Siedler gezwungen, mit Gewalt gezwungen, zurück auf Israel zu kommen. Also, Gaza ist ein palästinensischer Staat gewesen. Den hat man ihnen gegeben. Und schauen mal, was die gemacht haben aus dem Staat. Sollen wir jetzt nochmal einen Staat machen, also noch einen dritten Palästinenser, nochmal einen zweiten palästinensischen Staat und dann wieder einen dritten oder so und dann immer wieder einen Staat geben und dann machen sie den kaputt, mit unserem Geld übrigens. Wir haben da auch ziemlich viel Geld gebracht über gewisse Institutionen, die wir auch schon besprochen haben. Nein, ich meine, das ist ganz sicher keine Lösung, offensichtlich nicht, weil bis jetzt die Palästinenser entweder selber gerade Terroristen werden oder Terroristen an die Macht wählen, die denen so einen Staat einfach kaputt machen. Und wieso soll das eine Lösung sein? Das ist mal das eine. Und das andere, noch eine Empfehlung, du könntest es nachher dann verlinken. Wer will einen ganz intelligenten Journalist hören zu dem Thema, das ist der Douglas Murray. Der ist bei der Free Press. Free Press ist auch ein sehr interessantes Medium in Amerika von der Barry Weiss, eine ehemalige Journalistin von der New York Times. Sie macht ein Interview mit dem Douglas Murray über Israel und aber natürlich auch um den Iran und so weiter. Meiner Meinung nach ein irrsinniges Interview. Ich habe das jetzt gerade auch geschaut und von dem her tönt das schauen, da wird eigentlich alles gesagt, was nötig ist. Und der Douglas Murray hat etwas erzählt, er schildert dann auch ziemlich viel von diesen Fällen, diesen Verbrechen, die da passiert sind im 7. Oktober. Und das sind Geschichten, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Und das ist eigentlich da, wo die jungen Leute, und das sind ja teilweise eben Studenten und so weiter, die offensichtlich auch ein bisschen schlecht informiert sind. Das müsst ihr euch fragen, wenn ihr den morgen demonstrieren geht. Mit was für Leuten macht ihr euch da gemein? Was sind das für Leute, die ihr da unterstützt? Leute, die knüllende Frauen einfach verschiessen auf eine grausame Art, wie man das eigentlich seit dem Nazi-Regime nicht mehr erlebt hat. Wollt ihr euch mit denen solidarisieren? Also, irgendwo werdet ihr dann vielleicht, wenn ihr mal 50 sind, euch nur noch schämen für das, was ihr da gemacht habt. Also von dem her, schaut das Interview, sehr interessant. Dominik wird es verlinken. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch lustig ist, weil es ein bisschen das bestätigt, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass die Linken einfach nie nachlassen, dass sie einfach immer wieder kommen mit der gleichen Frage. Und wenn dann die Bürgerlichen das auch mal machen, zum Beispiel bei der ganzen Atomfrage und sagen, ja, nach 7 Jahren Volksentscheid kann man jetzt wieder mal zur Diskussion stellen, Neubauverbot des AKW, dann schreien die gleichen Linken auf und sagen, nein, das ist unanständig, das ist gegen politische Kultur. Um was geht es, Dominik?
Ja, 4 Jahre nach der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative wollen die gleichen Leute von damals wieder eine Initiative starten, wieder mit der Konzernverantwortungsinitiative. Und ihr Argument, es ging nicht voran in der Schweiz, das ist noch lustig, weil es gibt ja, hat ja einen indirekten Gegenvorschlag gegeben, der sich an der internationalen Entwicklung orientiert. Und der ist in Kraft. Also es ist bereits jetzt so, dass es die Berichterstattungen gibt. Sie behauptet wieder, wie damals, in der EU kommen jetzt dann gerade in ganz Europa werden Konzernverantwortungsgesetze eingeführt. Und nur in der Schweiz kommen eben die Diskussion nicht voran. Das hat schon damals nicht gestimmt. Die EU redet zwar immer wieder davon, aber richtige Beschlüsse, die dann richtig griffige Sachen gemacht werden, gibt es nicht. Das wäre wieder typisch. Nur die Schweiz würde das machen. Nur wir würden uns ins eigene Knie schiessen. Aber man will das sehr schnell, innerhalb von 30 Tagen, 100'000 Unterschriften sammeln. Das ist durchaus möglich, weil die Organisation von damals hat akribisch Mailadressen gesammelt. Und kann natürlich mit Hilfe dieser Mailadressen, wenn da nur 3/4 wieder funktionieren, kann man das vielleicht zusammenbringen. Das ist so. Gute Organisation ist ein Vorteil in einer direkten Demokratie.
Genau, sie sind ja gut organisiert, wie wir es letztes Mal gesehen haben. Denken daran, wenn ihr nächstes Jahr wieder bei der Steuererklärung Kirchensteuer müsst zahlen, denken daran, dass die Kirchensteuer auch dazu dient hat, die Kirche gut zu organisieren. Und Kirchen haben ja da ganze dubiose Rolle gespielt und die Initiative massiv unterstützt. Eine Initiative, die sich eindeutig gegen die Wirtschaft richtet, ganz massiv. Und es ist die Wirtschaft, die nachher dann schaut, dass die Kirchensteuer überhaupt gezahlt werden kann. Also ziemlich pervers in dem Sinn. Gut, vielleicht noch ein letztes lustiges Thema aus dem Kanton Solothurn. Das ist der Kanton für lustige Gesetze. Jetzt haben wir etwas Neues. Etwas Neues, Dominik. Was ist passiert?
Ja, in Solothurn sind, Zitat SRF, die Tage der Schottergärten gezählt. Ein grosses Problem der Menschheit wird in Solothurn gelöst. Dort sind so Schottergärten, das sind so Steingärten, hat man dem früher gesagt. Steingarten tönt wahrscheinlich zu gut, darum sagt man jetzt Schottergärten. Sind ab Neujahr offenbar verboten. Ich habe das nicht mitbekommen, ich bin zu wenig in Solothurn. Und SRF feiert aber jetzt eine Wohnbaugenossenschaft von Eisenbahner ab in Dulliken, weil die hat das bereits jetzt schon gemacht. Sie hat einen breiten Kiesrundbogen weggenommen und dafür eine, Zitat, kleine grüne Oase mit einem Spielplatz gemacht. Und der Chef, der Heinz Bolliger von dieser Eisenbahnbaugenossenschaft, der sagt, ja, also es sei sehr aufwendig gewesen, den Schottergarten zu pflegen. Und es hätte immer hartnäckiges Unkraut gegeben, in dem, wo man fast nicht hätte können wegbringen. Mhm. Darum sind wir eben jetzt vorangegangen und wir wollten wieder leben um das Haus und das haben wir erreicht. So wunderbar, obwohl es 50'000 Franken gekostet hat, sagt er, der Schritt hat sich gelohnt.
Genau, und jetzt ist ja einfach so. Erstens muss ich sagen, gratuliere der Genossenschaft. Endlich einen schönen Garten. Ich meine, da müssen wir jetzt schon mal ehrlich sein, die Schottergärten, die Steingärten, die du gesagt hast, ist ja eine weiche Idee. Wer will eigentlich die Wüste Gobi in seinem eigenen Garten? Das habe ich nie verstanden, aber gleichzeitig sind wir liberal. Die Leute sollen machen mit ihrem Garten, was sie wollen. Und dass jetzt da der Staat wieder muss Vorgaben machen, dass man da jetzt wirklich grüne Gärten muss machen und nicht Schottergärten, weil die Wüste Gobi ist halt nicht im schweizerischen Mittelland. Ja, da kann man gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr lachen. Es ist zum Verzweifeln, dass wir solche birnenweiche Gesetze natürlich machen. Aber der Kanton Solothurn ist der Kanton Solothurn, Gott sei Dank, nicht die Eidgenossenschaft. Ich bin sicher, dass Konzernverantwortungsinitiativen sich auch noch um den Schottergarten tut kümmern. Auch da wäre vielleicht noch eine Vorschrift, die vielleicht müssen noch beherzigen, könnte man auch noch aufnehmen. Gut, das war es von Bern einfach an dem 4. Oktober 2024. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, die Art von Journalismus zu unterstützen. Zweitens, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Und in dem Sinn wünschen wir ein gutes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.